Epizentrum. Stories mit Epilepsie. Folge 8, das Epilepsie-Diagramm. Warum ich Epilepsie habe und was für absurde Szenen mit diesem Hirnfehler entstanden sind, könnt ihr in den vorherigen Folgen hören. Ihr hört einen Podcast von Funk. Ich bin mittlerweile zum zweiten Mal hier in der Epilepsie-Klinik. Die Medikamente, die ich beim ersten Aufenthalt vor einem Jahr bekommen habe, wirken leider nicht mehr. Ich habe wieder häufige Anfälle im Alltag und mein Gehirn speichert Erinnerungen wieder ungern ab. Ich kann daheim nicht mehr richtig für mein Studium lernen, bin müde und habe meinen Mitbewohnern teilweise Erlebnisse zum dritten Mal erzählt. Und deshalb befinden wir uns hier jetzt wieder gemeinsam und finden eine neue Lösung des Problems. Sophia hat Epilepsie und hat komische Anfälle. Neue Runde, neues Glück bei der Suche nach Tabletten, die die Anfälle hoffentlich wieder ganz verschwinden lassen. Es ist 21 Uhr und ich sitze wie beim ersten Besuch hier in der Klinik auf einem kahlen Krankenbett. Es ist die gleiche Station, aber ein anderes Zimmer. Diesmal sind die Betten beide seitlich an die lange Wand geschoben und der Raum ist nicht quadratisch, sondern eher lang und schmal. Meine Bettnachbarin Laura und ich haben beschlossen, dass wir beide mit dem Kopf links Richtung Fenster schlafen und mit den Füßen zur Tür. Vor einem Monat habe ich mir in Worms einen ganzen Liter kochendes Wasser über meinen Arm gegossen. Die Brandnarbe ist immer noch am Heilen. Wie das passiert ist, könnt ihr in der Folge 3 hören. Der ganze Bereich um die Narbe herum tut weh und ich kann nicht aufhören zu kratzen. Vor einer Woche habe ich dem Doktor hier in der Klinik bei der Visite davon erzählt. Er hat gesagt, dass wir das wieder hinkriegen, dass es nicht mehr juckt. Nach dem Klinik-Check-In mit Fragen zu meinen Anfällen, EEGs und Blutabnahmen werden jetzt langsam meine alten Tabletten abgesetzt, immer nur Stück für Stück, damit mein Hirn sich daran gewöhnen kann, und dann werden mir neue Tabletten verabreicht. Und auch da darf die Dosis immer nur ein kleines Stückchen erhöht werden. Step by step, wirklich Baby-Steps. Dann wird circa 2 Wochen lang geschaut, ob die Medikamente wirken und wie ich sie vertrage. Aber an dem Punkt sind wir noch lange nicht. Gerade fahre ich die alten Tabletten noch runter und nehme von dem neuen Medikament eine halbe Tablette. Ich fühle mich seitdem permanent müde, die Narbe am Arm und generell das Gefühl, eingesperrt zu sein, nerven mich auch. Und weil ich nicht einschlafen kann, gehe ich jetzt vor zum Pflegerzimmer und sage einfach nochmal Bescheid, dass ich wirklich gerne etwas gegen diese Brandnarbe haben will. Meine Strategie hier ist, einfach so lange nerven, bis sie nachgeben. Der Pfleger Uwe, der 2-Meter-Mann, sucht in meiner Patientenakte, was der Doktor reingeschrieben hat und stellt fest, dass ich ja schon Cetirizin bekomme. Ich könne aber gerne nochmal Wundcreme draufschmieren. Aha, höre ich zum ersten Mal. Ich hätte mir eigentlich auch denken können, dass ich noch keine neuen Mittel gegen die Epilepsie nehme. Die Anfälle wurden ja noch nicht weniger. Uwe meint, wenn das Cetirizin bis jetzt nicht geholfen hat, kann ich es weglassen. Ich lasse mir jetzt nochmal Wundcreme draufschmieren, dass es wenigstens über Nacht nicht juckt, und gehe jetzt zurück in mein Zimmer. Mittlerweile bin ich auch schon ein wenig müde. Meine Mitbewohnerin Jackie ruft mich an, wie fast jeden Tag aus Worms per FaceTime, und wir quatschen ein bisschen, was es Neues in unserer WG gibt, wie es uns geht, und ich beschwere mich über meine Tablettensituation. Ich habe mir Tabletten gegen die Brandnarbe geben lassen. Die wirken nicht. Epileptische Anfälle habe ich auch noch die ganze Zeit. Ich bin pausenlos müde, mir geht alles auf den Sack. Jack unterbricht mich dabei und sagt, Sophia, das ist ein Medikament gegen Allergien, oder? Ich nehme das gegen meinen Heuschnupfen nur nachts, weil ich da immer direkt einschlafe. Kein Wunder, dass du so müde bist. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich befinde mich mental schon im Delirium. Dass ich nicht mal mitbekommen habe, dass ich jetzt Antiallergiker anstatt Antiepileptika bekomme. Zur Verteidigung, beide fangen mit A an und hören mit A auf. In meinem Kopf stelle ich mir gerade ein Liniendiagramm vor, wie meine Anfälle von meinen Antiepileptika abhängen. Die X-Achse Anfälle ist definitiv von der Y-Achse Medikamente abhängig. Die Dichte meiner Anfälle an einem Tag nehmen mit der immer niedriger werdenden Dosierung wieder zu. Je weniger Medikamente, desto mehr Anfälle. Und wenn ich jetzt neue Wirkende bekomme, dann müssten die Anfälle ja irgendwann stoppen. So zumindest die Theorie. Auf der Anfalllinie zeichne ich jetzt noch eine Linie, die meine Laune widerspiegelt. Die Laune sinkt, je mehr Anfälle ich habe. Meine eintönige Ernährung hier in der Klinik ist ja leider auch keine Hilfe bei der Laune. Ich merke, aus diesem Diagramm werden keine brauchbaren Erkenntnisse aufkommen. Neuer Tag. Der Arm juckt immer noch. Egal ob mit Cetirizin, ohne Cetirizin oder mit der Creme. Ich halte es trotzdem irgendwie bis zum Abend aus, weil ich einfach am liebsten Uwe frage. Der lässt sich nämlich leichter überreden, mir irgendwas zu geben. Ich frage Uwe so lieb wie möglich, ob ich mir die Wundcreme einfach ausleihen und mit aufs Zimmer nehmen kann. Gerade ist noch Übergabezeit und die liebe Schwester Irina, die immer ihre zynischen Sprüche klopft, sitzt noch am Rechner. Aus ihrer Computerecke sagt sie, war doch Fehler mit Absetzen von Cetirizin. Und sie grinst mir dabei ins Gesicht. Ich glaube, Irina und ich werden keine Freunde mehr. Die Story ist mittlerweile schon 5 Jahre her, aber ich werde immer noch aggro, wenn ich daran denke. Vielleicht fühlt man sich als Krankenpflegerin, die jeden Tag so viele Patienten behandeln muss, einfach nicht mehr verbunden mit ihnen. Man steckt ja auch nicht in deren Haut. Das Personal kann nach einer Schicht heim. Klar, man weiß als Nicht-Patientin, dass ein Klinikaufenthalt kein Spa ist. Aber wie hart es tatsächlich sein kann und vor allem mental, ist, glaube ich, wirklich schwer nachvollziehbar. Ich weiß nicht mehr genau, wie meine Umstände zu dem Zeitpunkt waren, außer dass ich studiert habe, in der Wohnung gewohnt habe und durch die Epilepsie konnte ich damals auch keinen Werkstudentenjob mehr machen. Ich musste sogar meine Bachelorarbeit in der Klinik schreiben, weil ich endlich fertig werden wollte mit dem Studium. Ich war durch den ersten Klinikaufenthalt ein Semester in Verzug und wollte nicht schon wieder ein Semester verlieren. Außerdem wollte ich irgendwann mal auch Geld verdienen und auch nicht die harte Nachzüglerin sein, die irgendwann 12 Semester für die Bachelorarbeit braucht, obwohl sie eigentlich den ganzen Tag im Bett gelegen hat. Diese Situation hier im Kopf. Gerade wenn man so einen Schaffensdrang hat, wenn ich die Thesis schreibe, steht die Zeit in der Klinik einfach für mich still. Ich kann, was mein Körper angeht, jedenfalls nichts tun. Außer warten, bis die Medikamente wirken. Und das dauert einige Wochen. Bei mir ist es noch ein bisschen spezieller, weil ich 2 verschiedene Antiepileptika nehmen muss. Beim ersten Klinikaufenthalt wurde mir nur 1 verschrieben. Aber es hat sich herausgestellt, dass ich 2 neue brauche. Es mussten nämlich verschiedene Schieberegler in meinem Hirnmischpult bedient werden, damit die Signale sicher an die richtige Stelle im Kopf übermittelt werden. Das bedeutet ganz präzise Dosierung. 1 von den 2 Medikamenten ist ganz neu und ich bin einer der ersten, die das nehmen dürfen. Es kam ganz frisch auf den Markt und war zwar schon zugelassen und getestet, aber es gab noch keine Berichte oder Werte darüber. Deshalb musste man dann noch genauer drauf gucken. Die Zeit stand außerdem still, weil ich ja immer die gleichen 4 Wände gesehen habe, jeden Tag das gleiche gegessen habe, jeden Tag die gleichen Menschen gesehen habe. Zum Frühstück gab es immer Brot mit Schinken und Käse und einer Gurkenscheibe. Mittags war es dann Suppe mit Brot oder Kartoffeln mit irgendwas und abends gab es dann auch wieder Brot und ein laktosefreier Joghurt. Was das Essen angeht, habe ich ja auch wieder eine Sonderwurst bekommen. Ich habe nämlich gleichzeitig zur Epilepsie eine Intoleranz von Milch und Fruchtzucker entwickelt. Yay. Das hat rein gar nichts mit der Epilepsie zu tun. Das kam zwar alles zur gleichen Zeit, aber der Grund und der Auslöser waren vermutlich in beiden Fällen mein psychischer und physischer Zustand, als mein Vater gestorben ist. Diese Intoleranzen beeinträchtigen mein Leben viel mehr als die Epilepsie, jetzt wo ich keine Anfälle mehr habe. Zum Glück gibt es aber mittlerweile viele Lebensmittel, extra mit Ersatzmitteln oder welche, die gar keinen Zucker mehr beinhalten. Das sah vor ein paar Jahren noch komplett anders aus. Heute kann man ja sogar vegan Mozzarella finden und ich habe mit der Zeit auch gelernt, was und wie viel ich vertrage. Ab und zu gönne ich mir schon mal ein Obst oder eine Limo und dann gleiche ich das über den Tag mit anderem Essen aus. Deswegen verstehe ich, es ist halt super schwer für eine Kantine, die eine komplette Klinik versorgen muss, für mich der Sonderanfertigung zu machen. Ich darf mich gar nicht beschweren, weil die sich wirklich Mühe gegeben haben, mir wenigstens irgendwas zu essen zu geben. Aber lecker war es halt nicht. Als ich dann nach ein paar Wochen fast keine Anfälle mehr hatte, durfte ich auch wieder einkaufen gehen draußen. Da habe ich mich dann mit allem Möglichen versorgt. Zum Beispiel Nüsse, Joghurt und eigene Teesorten, denn es gab in der Klinik nur Früchtetee. Neben der Brandwundenversorgung, dem Essensstruggle und der Mischpultregulation in meinem Kopf habe ich aber auch schöne Sachen erlebt. Die Menschen, mit denen ich mich unterhalten habe, waren wieder sehr interessant und teilweise sogar gute Wegweiser fürs Leben. Ich habe mich bei meinem 2. Aufenthalt mit 2 sehr starken Frauen zusammengefunden. Die eine Künstlerin und Autorin, die sogar ein Buch über ihre Epilepsie-Story verfasst hat, und die andere Coach für Selbstentwicklung mit ihrem Wohnsitz im Ausland. Die beiden haben mich wirklich inspiriert. Wir haben uns oft ausgetauscht, wie wir leben, wie wir und unser Umfeld natürlich auf die Epilepsie reagieren. Aber es ging eigentlich sehr selten um die Krankheit und was wir damit machen, sondern eher, was sonst in unserem Leben los ist. In welche Länder wir schon gereist sind und wie wir den einen oder anderen Film finden, welche Art von Kunst oder Schreibstil interessant sind und Themen, mit denen sich andere in der Gesellschaft mehr auseinandersetzen sollten. Also fast alles eigentlich ganz normale Themen, die man aber fremde Frauen auf der Straße nicht fragen würde. Damals hatte ich auch schon angefangen, meine Erlebnisse aufzuschreiben. Ich habe mein kleines Notizbuch bemalt und überlegt, was ich beruflich machen möchte. Jetzt, 100 Jahre später, haben wir zwar keinen direkten Kontakt mehr, aber wir verfolgen uns gegenseitig auf Instagram. Was mir anders zu meiner Selbstfindung geholfen hat, war ein Erlebnis, von dem ich euch nächstes Mal erzählen will. Und zwar ging da mitten in der Nacht für Ewigkeiten der Fluralarm nicht aus. Warum da für eine halbe Stunde keine Pflegekraft kam und was letztlich der Grund für diesen Alarm war, das hört ihr next time im Epizentrum. Greetings! Liked und abonniert gerne den Podcast und wenn euch jemand einfällt, den das hier interessieren könnte, schickt es weiter. Ich will, dass die Leute keine Berührungsangst mehr mit dem Thema Epilepsie, Krankheit oder Behinderung haben. Epizentrum ist ein Podcast von Funk. Die Geschichten sind von mir, Sophia Portenhauser, produziert von Wilder, Talentbetreuerin hier Chiara Balluch, Redaktion bei Funk Johanna Ewald.
Die Funk Podcast-Empfehlung.
Es gibt viele Gründe, in die Politik zu gehen. Macht, Geltungsdrang, für manche auch Geld. Eins trifft aber auf die allermeisten Politikerinnen und Politiker zu. Die Überzeugung, die besten Ideen für dieses Land zu haben.
Aber wie viele dieser Pläne lassen sich überhaupt umsetzen? Oft enden sie in halbgaren Kompromissen mit den Koalitionspartnern oder werden gar nicht umgesetzt. Was, wenn das anders wäre? Absolute Mehrheiten kommen in der Politik heute kaum noch vor. Bei uns schon. Wir wollen von unseren Gästen wissen, was wären ihre drei wichtigsten Projekte, wenn sie mit ihrer Partei alleine regieren könnten.
Absolute Mehrheit ist ein Gespräch über politische Visionen. Jede Woche reden wir, Alina But, Viktoria Reichelt und Jan Schimpmann, mit den spannendsten politischen Köpfen Deutschlands. Wir sprechen über ihre Überzeugungen und Werte und vor allem darüber, wie sie persönlich das Land nach vorne bringen würden, wenn sie die Chance dazu hätten.
Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperbole im Auftrag von Funk.